In diesem Bußtagsgottesdienst, zu dem ich Sie alle aufs Herzlichste begrüße, soll noch einmal die Jahreslosung aufklingen. Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Amen. Nun beten wir im Wechsel den 130. Psalm. Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, denn bei dir ist die Vergebung. Ich harre des Herrn, meine Seele harret. Meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen, denn bei dem Herrn ist die Gnade, und er wird Israel erlösen. Vater im Himmel, vor dir öffnen wir unser Herz. Nichts wollen wir verborgen halten, nichts, was wir gedacht und gesagt und getan haben. Gib uns den Mut, vor dir alles zu bekennen. Hilf, dass wir vor deinen Augen nichts verstecken. Vergib uns, rechne uns das Böse nicht zu. Lass uns an jedem Tag neu anfangen mit dir. Höre uns, wenn wir jetzt in der Stille zu dir beten. Erhöre uns. Amen.
Thank you.
In Lukas 13 heißt es, es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten von den Galiläern, deren Blut mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt hatten als die anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Amen. Nimm von uns, Herr, du treuer Gott. Wir singen vom Lied 119, die 5 Verse. Lied 119. Thank you. Wir lesen an diesem Tag den Text aus der Offenbarung. Und dort heißt es im dritten Kapitel von Vers 14 ab. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, weil du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Laodicea ist ein Name, das wissen wenige, liebe Gemeinde, so wie man heute Anita oder Tabea oder Claudia heißen kann, so konnte man früher Laodicea heißen. Antiochus II., zum Beispiel ein gewaltiger Herrscher in Syrien, der heiratete eine Laodicea und machte ihren Namen durch viele Denkmäler bekannt. Laodicea ist ein Name. Oder Laodicea ist eine Stadt. Das wissen mehrere. So wie es heute ein Alma Ata oder Ankara oder Tirana gibt, so gab es früher ein Laodicea. In der türkischen Provinz Denizli gelegen, hatte diese Stadt im Byzantinischen Reich eine weitreichende Bedeutung, wurde aber im Jahre 1000 nach Christus von den Seldschuken verwüstet und im Jahre 1400 von den Türken total zerstört. Laodicea ist eine Stadt. Und Laodicea ist ein Brief, das wissen viele, so wie heute Amtsschreiben oder Visitationsschreiben oder Prüfungsschreiben verschickt werden, so verschickte man damals Sendschreiben. Internas bekamen nicht den amtlichen Stempel nur für den innerdienstlichen Gebrauch bestimmt, sondern sie wurden vervielfältigt, veröffentlicht, an die große Glocke gehängt. Laodicea war ein Brief. Aber wissen wir noch, dass Laodicea auch eine Glaubenshaltung, eine Glaubensrichtung ist. So wie man heute lutherisch oder methodistisch oder baptistisch glauben kann, so glaubte man früher laodizeanisch. Um dies kennenzulernen, müssen wir in Gedanken dorthin. Am besten, wir marschieren von Ephesus aus, dem Mäanderfluss entlang, hinauf ins Lykostal. Und auf einmal stehen wir vor dem Ephesinischen Tor, einem großen orientalischen Bazar der Ephesinischen Festung, aber alles überragt von den mächtigen weißen Kalkfelsen. Dort waren die berühmten Sprudler von Hierapolis. Und diese Heißquellen schossen aus dem Boden und plätscherten über Kalkterrassen hinunter ins Tal. Nun, dort wurde von den Heilungssuchenden entweder oben genippt, wo es heiß war und man den Mund verbrannte, oder unten getrunken, wo man seinen Durst löschen konnte. Halb hoch war es lauwarm, halb hoch war es scheußlich, halb hoch drehte einem den Magen um. So war laodizeanischer Glaube. Er war nicht mehr heiß, so wie in den Quellen der Evangelien, die die Apostel gebohrt haben, und er war noch nicht eiskalt, wie in den Tälern des Unglaubens, die von Animisten besiedelt sind. Laodizeanisch ist lauwarm. Laodizeanisch ist scheußlich. Laodizeanisch dreht einem den Magen um. Vielleicht waren wir auch einmal ganz nahe bei der Quelle, als uns diese Sache gepackt hatte. Vielleicht waren wir auch einmal durchglüht von dem Wunsch, mit diesem Jesus ganze Sache zu machen. Vielleicht waren wir auch einmal heiß auf Jesus. Und dann plätscherte es so dahin. Der Beruf nahm einen immer mehr gefangen. Der Ehepartner hielt auch immer weniger davon und die Kinder sind ganz hinausgewachsen. So ist unser Glaube abgekühlt. Natürlich haben wir dafür gesorgt, dass er nicht ganz kalt geworden ist. Wir beten ab und zu noch ein Vater unser. Die Traubibel hat im Buffet einen Ehrenplatz. Und selbstverständlich am Bußtag sind wir in der Kirche. Bigottisch sind wir zwar nicht, aber gottlos kann uns auch keiner schimpfen. Nun sind wir durchwachsen. Nun sind wir mittelprächtig. Nun sind wir angemerkt. Nun glauben wir, ob lutherisch, baptistisch oder methodistisch, nun glauben wir laodizeanisch. Liebe Gemeinde, Gott mag's nicht lauwarm. Ach, dass du kalt oder warm wärst. So will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Eines der härtesten Worte der Bibel überhaupt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Er will nur eine ganze Liebe. So wie eine Mutter ihr Kind ganz liebt und nicht nur einige Seiten sympathisch findet. Dieser Gott will eine ganze Hingabe, so wie ein Forscher, der sich seiner Sache ganz hingibt und nicht nur ein paar Freistunden aufwendet. Er will eine ganze Glut, so wie ein Bräutigam für seine Braut ganz glüht und nicht nur ein paar Gedanken für sie übrig hat. Liebe Freunde, Edmond de Pressensé sagt, das gefährlichste Christenleben ist das Tote Meer, über das kein Vogel fliegt, an dessen Ufern kein Baum wächst, die Lauheit. Nein, Gott mag's nicht laodizeanisch warm. Er mag's christlich heiß. Was das nun eigentlich bedeutet, zeigt uns dieses letzte der 7 Sendschreiben in 3 plastischen Bildern. Einmal, heiß auf Gold. Heiß auf Gold. Laodicea war Bankzentrum. Das Geld spielte eine bedeutende Rolle. Und diese Goldgrube am Lykosfluss, die war weltbekannt. Der bekannte, als der bekannte und berühmte Römer Cicero durch Kleinasien reiste, tauschte er hier seine Kreditbriefe in feines Gold um. Und er sagte später, dass man am besten seine ganzen Geldgeschäfte in dieser Stadt abwickle. Kein Wunder, dass diese hochrangige Empfehlung Banker und Anleger und Kapitalisten alle nach Laodicea trieb. Jeder wollte reich werden, jeder wollte sein Guthaben fest anlegen, jeder wollte möglichst Kursschwankungen aus dem Wege gehen, jeder war heiß auf Gold. Und an die Türen dieser Goldsucher klopft es. Ein Mann steht draußen, der sich als Vermögensberater vorstellt. Freundlich bittet er um Einlass und präsentiert sein Gold. Gold
das den Stempel der Echtheit trägt. Gold, das im Feuer geläutert ist. Gold, das wirklich reich macht. So sagt es der Herr selber, der in diese Welt der Banken und Sparkassen und Kreditanstalten hineingeboren wurde. Er sieht sie alle. Er sah doch den reichen Jüngling, der ihm wegen seinem Hab und Gut einfach den Rücken zukehrte. Er konnte es nicht loslassen. Er erlitt, wie der Judas persönlich, wie der Judas ihn bei den Hohepriestern verpfiff, nur weil er ein paar Silberlinge verdienen konnte. Und er entdeckte, wie dieser Mammon in tausenderlei Fratzen uns alle im Griff hat. Und weil dem so ist, deshalb geht er durch unsere Straßen. Er klopft uns nicht auf den Busch, er klopft an die Tür. Freundlich bittet er um Einlass, um sein Angebot unterbreiten zu dürfen. So ist dieser Christus. Mehr als ein Angebot ist seine Sache nicht. Dieses Gold des Glaubens, das mit dem Siegel der Echtheit, dem Kreuz gezeichnet ist, dieses Gold des Glaubens, das im Schmelztiegel des Lebens in vielen Feuerproben geläutert worden ist, dieses Gold des Glaubens, das wirklich reich macht. Was ist denn unsere D-Mark wert, wenn es darum geht, unser himmlisches Bankkonto auszugleichen? All unser Geld ist doch angesichts der himmlischen Währung nur Spielgeld. Dieses Gold des Glaubens aber bestätigt mir, wohl dem Menschen, dem seine Schuld nicht zugerechnet wird. Was ist denn unser Sparbüchlein wert, wenn es darum geht, unsere Liebesdefizite auszugleichen? Mit käuflicher Liebe handeln wir uns nur die Hölle ein. Dieses Gold des Glaubens bestätigt mir, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet und ich habe dich lieb. Was sind unsere Pfandbriefe wert, wenn es darum geht, unsere Trauer zu ertragen? All unsere teuren Vergnügen lassen diesen Schmerz nicht abklingen. Dieses Gold des Glaubens bestätigt mir, siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Was ist denn unser ganzes Vermögen wert, wenn es darum geht, mit der Hoffnungslosigkeit unseres Lebens fertig zu werden? Dieses Gold des Glaubens bestätigt mir, das ist meine Hoffnung, dass ich meine Zuversicht setze auf den Herrn, Herrn. Dieser Glauben ist goldeswert. Deshalb klopft er auch an unsere Tür und sagt, ich rate dir, kaufe bei mir, heiß auf Gold. Das ist das eine. Und das andere, heiß auf Stoff. Laodicea war Einkaufsstadt. Bazare und Läden und Einkaufshäuser, die reihten sich eng aneinander. Angebote gab es in Hülle und Fülle. Aber der Renner auf dem Markt war die Trimata. Ein baumwollenes Obergewand, das in den Modeboutiquen zu gesalzenen Preisen angeboten wurde. Die um Laodicea weidenden Schafe lieferten dafür die glänzende schwarze Wolle. Und die in Laodicea ansässige Bekleidungsindustrie fertigte daraus die wunderschönen, schicken Stoffe. Also die Twins, die waren in schwarz gestylt. Und die Snobs, die waren in schwarz gekleidet. Und die Ladies, die waren in schwarz gehüllt. Jeder war heiß auf diesen Stoff. Und an die Türen der Modebewussten klopft es. Der steht draußen, den wir schon als Vermögensberater kennengelernt haben. Diesmal steht er als Begleitungsvertreter und er zeigt auf das, was er hat. Weiß, dass jedem passt. Weiß, dass jedem steht. Weiß, dass jeden festlich eingleitet. Ich rate dir, kaufe bei mir. So sagt es dieser Herr, dass kein noch so schöner und schicker und wunderbarer Stoff die Schande unserer Blöße abdecken kann. Trotz Brokat, vor Gott sind wir nackt. Trotz Samt und Seide, vor Gott sind wir bloß. Trotz herrlichster Kleidung, vor Gott sind wir aufgedeckt. Es gibt überhaupt keine Kreation, hinter der wir uns vor Gott verstecken könnten. Als Petrus dies erkannte, da schrie er auf und sagte: Herr, geh hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Dieser Herr jedoch will keinen unbegleitet lassen. So wie der Pharao den Josef mit köstlichen Tüchern eingekleidet hat. So wie ein Belsazar den Daniel mit reinem Purpur ausgestattet hat. So wie der verlorene Sohn, der Vater den verlorenen Sohn herausgeputzt hat. So bietet er uns das Kleid, das weiße Kleid der Gerechtigkeit an. Im Blut von Karfreitag ist es gewaschen. In der Sonne von Ostern ist es gebleicht. Im Glanz vom Himmelfahrtstag ist es weiß geworden. Dieses Weiß passt jedem, weil es der menschlichen Natur angepasst ist. Dieses Weiß steht jedem, weil es als Deckweiß unsere schändlichen Stellen abdeckt. Dieses Weiß macht uns festlich, weil nur dieses Weiß beim letzten Abendmahl zugelassen ist, so wie es in jenem alten Vers heißt: Christi, Blut und Gerechtigkeit, dies ist mein Schmuck und Ehrenkleid, darin will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Damit keiner beim letzten Abendmahl ausgeschlossen bleibt, damit keiner beim letzten Abendmahl vor der Türe stehen bleiben muss, damit keiner von uns heute Morgen am Schluss nicht dabei ist, deshalb klopft er an unsere Tür und sagt: Ich rate dir, kaufe bei mir. Heiß auf diesen Stoff. Und ein letztes: Heiß auf Salbe. Laodicea war Kurort. Vor allem Augenkranke suchten dort Heilung. Patienten aus aller Welt reisten an. Die beiden Ärzte, Dr. Xeuxis und Alexander, die hatten eine Salbe entwickelt, die reißenden Absatz fand. Die medizinische Akademie konnte die Nachfrage kaum befriedigen. Jeder war heiß auf die Salbe. Die Augenkranken, die Sehschwachen, die wollten und versprachen sich Sehkraft, die Blinden das Augenlicht und die Starkkranken Gesunden. Doch Gesundung, jeder war heiß auf diese Salbe. Und an die Türen dieser Kurgäste klopft es. Den Mann, den wir jetzt schon längst kennen, der steht da als Heilfachmann oder sagen wir als Heiland. Und der weist auf seinen Geist, der Augen öffnen kann. Ich rate dir, kaufe bei mir. So sagt es der Herr selber. Der will, dass uns endlich durch seinen Geist die Augen aufgehen. Ohne diesen Geist haben wir doch gar keinen Blick für unsere Wirklichkeit. Ohne diesen Geist sind wir blind für die eigentlichen Tatsachen. Ohne Geist sehen wir überhaupt nichts. Deshalb, ich rate dir, kaufe bei mir. Dieser Geist kann uns die Augen öffnen. Er schenkt die Einsicht, dass wir so vor Gott nicht bestehen können. Er schenkt die Klarsicht, dass die Dinge wirklich anders sind, als wir es mit unseren normalen Augen sehen können. Er schenkt die Durchsicht, dass auch die schwärzeste Nacht meines Schmerzes und der dunkelste Horizont meiner Trauer mir den Blick auf den erbarmenden und barmherzigen Heiland nicht nehmen kann. Durch diesen Geist werden mir offene Augen geschenkt, auch in aller Traurigkeit, auch in aller Krankheit, auch trotz aller Sterblichkeit, Augen für die Ewigkeit. Er will uns den Star stechen, den Star der Vergänglichkeit und uns dieses Angebot zeigen: Ich rate dir, kaufe du bei mir. Zugegeben, das alles ist sehr teuer. Mit all unserem Ersparten, das wir auf der Kante liegen haben, können wir es nicht erwerben. Diese Salbe, dieser Stoff, dieses Gold ist unbezahlbar. Gott sei Dank hat ein anderer in die Tasche gegriffen. Jesus Christus hat mit seinem Tode bezahlt. Am Kreuz ist die Rechnung beglichen. Jetzt kriegen wir es zum Nulltarif. Jetzt kriegen wir es umsonst. Jetzt kriegen wir es gratis. Wir müssen nur darum bitten. Wer kann denn da noch laodizeanisch lauwarm bleiben? Ein heißes Angebot. Eine heiße Sache. Eine heiße Spur. Amen. Und nun lassen Sie uns miteinander singen, Gott rufet noch. Vom Lied 271, die Verse 4 bis 7.
Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass dein Erbarmen größer ist als unser Glaube. Du hast uns ertragen bis zu diesem Tag mit unendlicher Langmut und Liebe. Wir sind's nicht wert. Nur durch deine Treue leben wir. Vergib uns alle Untreue und Kleinglauben und Halbglauben. Schenk uns einen tiefen Glauben, der nur in dir und deinem Wort verwurzelt ist. Sei mit denen, die von Zweifeln hin und her gerissen sind und deiner Güte nicht mehr trauen wollen, die zur Buße leitet. Schenke uns einen festen Glauben, der vom Angebot deiner Vergebung lebt. Befreie die, die mit ihrer Schuld belastet sind und davor nicht freikommen. Schenke uns einen unbeirrbaren Glauben, der deinen Verheißungen traut. Mach dein Versprechen wahr, dass Traurige getröstet, Kranke geheilt und Gebrechliche gestärkt werden. Schenk uns einen weiten Glauben, der auch die anderen nicht aus dem Blicke lässt. Die Verfolgten, die Hungernden, die Leidenden, die Gequälten, die Gefolterten, dass sie dich, den Gekreuzigten, allezeit erkennen können. Und schenke uns einen zuversichtlichen Glauben, der das Ziel im Auge behält, dein Reich, dein Richtstuhl, deine Vollendung. Sei uns gnädig, rette uns, deinem Namen sei Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er macht die Völker bangen. Wir schließen mit den beiden Versen vom Lied 564. 564, die Verse 4 und 5. Gemeinde, in diesen Tagen werden von den Frauen unserer Gemeinde die Päckchen, die Pakete nach Halle gepackt. Dort ist ja das Diakonissenmutterhaus, mit dem wir patenschaftlich verbunden sind. Und weil wir nicht nur kleinlich schenken, sondern großzügig geben wollen als Zeichen unserer Verbundenheit. Deshalb sind wir auf ihr Geben angewiesen. Am Sonntag vor 8 Tagen habe ich sie um einen Opfer gebeten für Bibeln für Russland. Wir haben zusammengezählt und fanden in den Opferbüchsen einen Betrag von 7.372 Mark. Ganz, ganz herzlichen Dank und auch Dank für das, was Sie heute geben werden für unser Diakonissenmutterhaus Halle in der DDR. Im Anschluss an diesen Gottesdienst feiern wir das heilige Abendmahl, zu dem ich im Namen Jesu herzlich einladen möchte. Morgen Donnerstag, 17.15 Uhr, ist Kurzgottesdienst und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel den dritten Satz Allegro des Concerto H-Moll von Antonio Vivaldi, eine Orgelbearbeitung von Johann Gottfried Walter. Wir danken auch den Stiftsposaunen und der Stadtmissionar Ulrich Laukemann, die uns jetzt zum Schluss noch einmal blasen. Gehen Sie mit dem Segen des Herrn und lassen Sie sich von diesem Herrn jetzt segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.